Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Ist wieder für euch da, liebe Freunde, und danke fürs Einschalten. Hier ist Guerilla FM, hier ist www.guerilla.de, hier ist die Guerilla Marketing Group. Tja, gehen wir direkt ins Thema. Wen haben wir heute vor uns? Überraschung, es sind Petra und Toni. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo Andi.
Und wir sind vollzählig angetreten für ein neues, wie immer spannendes Thema. Toni, Petra, worum geht's denn heute? Was habt ihr für uns mitgebracht?
Ja, wir haben was vergessen. Wir haben beim letzten Mal, wo wir ausführlicher über...
Das war nicht vergessen, das war ein Spannungsbogen.
Ach so, ja. Also wir haben das uns aufbewahrt für diese Sendung.
Genau.
Also ich sagte nochmal, wir haben es vergessen, aber ist egal. Wir haben es vergessen zu
besprechen. Also mit Absicht vergessen, damit wir es wissen.
Nein, wir haben es vergessen zu erwähnen. Wir wollten nochmal reden über das, was du auf den... Weil wir über die vielen anderen Sachen... und über die Identität von eBay gesprochen haben und so. Und dabei haben wir vergessen, was du auf diesen Google Motor Days, hießen die so?
Das hieß Online Motor Deutschland.
Online Motor Deutschland,
genau.
Das ist so eine also Art das, Sebastian ne, Vettel von Google.
Ne, das, das indirekte Motto heißt, coole Veranstaltung, hundsdummer Name.
Verstehe.
Ja, also hat man ja öfter, da kann ich kurz berichten, haben einige vielleicht schon im Netz gesehen, nennt sich Online Motor Deutschland und ist halt echt, also ist so ein Schwarz-Rot-Gold-Logo mit so einer tatsächlich irgendwie so halb Guerilla-artigen Schriftart. Und ich habe wirklich, also ohne Flachs, ich habe tatsächlich erst gedacht, das hat irgendwas mit Autos zu tun, ist kein Witz. Ich habe echt gedacht, was, nein, wirklich jetzt mal, was soll, das jetzt?
Nee.
Nein, so, sondern ihr könnt ja mal gucken, vielleicht läuft das in eurer Stadt noch. Das ist eine Art Roadshow, die Google macht oder eine Tour. Die also die ganzen großen deutschen Städte abgrasen. Da haben sie so eine ganz stylische Riesen-Halbzeltkugel mit so ein paar Räumchen dran und laden dazu kostenlos ein. Da machen die an einem Tag dann zwei Veranstaltungen, eine von 9 bis 14 und 15 bis 19 Uhr, so ne, zwei Schichten quasi. Mhm. Und haben aber eine ganze Menge Partner. Deswegen ist Google da Ausrichter, steht aber mit diesem Logo leider nicht ganz im Vordergrund. Da ist auch noch die Deutsche Post dabei, die versucht, dir deinen gelben Seiteneintrag aufzudrücken. Also ich will da keine Namen nennen, aber es gibt ein paar Aussteller, die sagen, Google hat das nicht optimal gemacht, weil es steht auch Strato da mit ihren Homepage-Baukästen. Und es stehen aber eben auch richtig professionelle, gut abgehangene SEO-Firmen da. Übrigens, da hat uns der eine Herr auch noch angeboten, gerne mal einen Tony on Tour mit dir zu machen zum Thema Optimierung, was kann jeder selber machen und worauf sollte man achten?
Ist gut, ja.
Genau, und das ist vielleicht, wenn ich da mal kritisch sein darf, nicht ganz gut gelaufen, dass also quasi von, ich habe gehört, ich brauche irgendwie Internet, so Leute werden da bedient, aber eben auch Leute wie wir, hey, ist es immerhin Google, was kann man denn da noch Neues erfahren? Und dieser Versuch, alle Zielgruppen zu erschlagen, der ist, glaube ich, so ein bisschen schief gegangen.
Aber warum bist du da hingegangen? Was war denn eigentlich der Anreiz? Seitdem du gemerkt hast, doch nicht die Autoshow aus Frankfurt, die irgendwie auf Tour ist, das hat doch was mit Internet zu tun. Warum bist du denn da hingegangen? Was war denn der Grund? War das Google? War das Google lädt ein und dann gehst du mal dahin? Oder?
Wie ist man denn überhaupt darauf aufmerksam geworden?
Darf
ich
mal fragen?
Ich hab's im Netz gesehen. Nee, schöne Frage. Ich weiß gar nicht mehr genau. Es kann sein, dass ich wegen unseres Google AdWords-Kontos da eine Mail bekommen habe. Das weiß ich aber nicht mehr. Ich habe es aber sonst auch, weiß nicht, irgendwo im... Nee, Quatsch, jetzt weiß ich. Die haben Post geschickt, so war's. Die haben tatsächlich Post geschickt.
Habe ich nicht gesehen.
Richtige, harte Post. Echte auf totem Baum, ja. Genau, so war's. Glaube ich.
An ausgewählte Kunden.
Das weiß ich nicht. Es kann aber auch sein, ich habe mich angemeldet und dann kam die Post. Ist egal, Online Motor Deutschland kann man googeln. Es dürfte bei Google gut zu finden sein, sagt mir mein Gefühl. Egal. Und ja, warum bin ich hingegangen, war deine Frage. Zum einen... Aber nicht weiter sagen, wir sind ja unter uns. Die haben 1.000 Euro AdWords-Guthaben verlost.
Und du hast ja oft,
da habe ich gedacht, das also ich kann man ja immer mal gebrauchen.
Könnte man vielleicht verbrauchen, ja,
stimmt. Ja, richtig. Und außerdem war es, mich hat schon interessiert, wie so ein Laden wie Google sowas hier in Deutschland aufzieht. Also wie amerikanisch ist das jetzt? Wie machen die das überhaupt? Was gibt's da zu sehen? Was kommen da für Leute hin? Wir sehen ja alle den ein oder anderen Event, aber da war ich halt besonders gespannt, wie machen die das? Ja?
Und wie amerikanisch war es?
Ach, ich würde sagen, es war gar nicht amerikanisch.
Naja, war vielleicht doch eine deutsche Agentur, die das durchgezogen hat, man weiß es ja nicht. So, und dann warst du da und dann war, was war das Spannendste? Das wollten wir ja eigentlich
genau, besprechen. Genau, also es gibt da einige Vorträge. Man kann übrigens auch, wenn man ein bisschen googelt, findet man es raus. Das ist ganz lustig. Sie sagen dir nach den Vorträgen, dass die Handouts im Netz stehen. Die findest du aber auf der Seite nicht, weil du sollst ja schließlich hinkommen.
Aha.
Ja, mhm. Aber einfach mal gucken, ich glaube onlinemotordeutschland.de und dann einfach /Präsentation oder sowas ähnliches hinterhauen und dann kommt man da nämlich hin, aber direkt verlinkt haben sie es nicht.
Mhm.
Und da kann man die Vortragsfolien auch nochmal alle kriegen. Gab also einige Vorträge zu verschiedensten Themen, wie richte ich AdWords ein, was wir ja nun alle können und wissen. Dann, wie schalte ich Werbung AdWords für Fortgeschrittene, da ging es um diese Themen, das kennt ihr glaube ich auch alle. Die meisten von euch tippe ich mal von eBay. Ihr sucht einmal, sagen wir mal, einen Schuhanzieher. Ja, und ihr seid auf irgendeiner Webseite ein paar Tage später und in irgendeiner Seitenleiste werden euch, wie es der Teufel will, Schuhanzieher angeboten. Und die haben auch erklärt, wie man sowas macht, was echt witzig war, weil das gerade bei dem Publikum dort so ein bisschen auf Ablehnung stieß, weil die alle sagten so, ey, wenn ich das selber sehe, geht's mir voll auf den Nerv und du sagst mir, ich soll das jetzt selber auch noch anbieten. Aber nein, das mit das Interessanteste.
Und wie macht man das, bevor du auf die...
Da gibt's Funktionen, die du das in AdWords einstellst. Schau, das waren so Einstünder. Also viele, das war oft darauf ausgerichtet, ask us for more details. Ne? Also diese Firmen, die da mit dabei waren, die wollten, das ist ja auch völlig in Ordnung, das finde ich jetzt auch nicht daneben, da Kunden gewinnen zu wollen. Aber die konnten das natürlich jetzt nicht in einer Stunde irgendwie rausrappen, wie das jetzt alles geht. Haben aber eben erklärt, dass das mit AdWords und Konsorten eben machbar ist, dass man diese Nachfolge hat, dass man das eben trackt. Klar, natürlich musste irgendeiner aus dem Publikum fragen, wie ist denn das mit dem Datenschutz? Nun wissen wir alle, dass Facebook-Buttons und Google Analytics sowieso alles eigentlich irgendwie gar nicht darf und da gibt es natürlich keine gute Antwort drauf. Naja, das Interessanteste aber, darüber wollten wir auch heute sprechen, war, dass eine Firma anbot, eWolf nannten die sich, kann man ja gerne mal sagen, waren auch sehr nette Leute da, auch sehr fähig und vor allen Dingen irre geduldig, das hätte ich nicht gekonnt. Aber bevor ich das erzähle, stimmt, du gibst mir gerade ein Zeichen, es war übrigens auch deine Lieblingsnetzwerkplattform da und ich habe die Gelegenheit genutzt, mal dort die Sprecher zu fragen, sagt mal, eure Firma, wie heißt denn die eigentlich? Wir haben dann in unserem Podcast so ab und zu so kleine Meinungsverschiedenheiten. Die Antwort lautet, ja, wir wollten mal, dass alle Crossing sagen, es hat nicht funktioniert und wir sagen alle Xing. Also für alle
ich
Ewigkeiten.
Sag das nicht.
Also doch, Xing, ja. Ja.
So heißt es ja nicht, es heißt Crossing.
Das hätten wir mal hier intern gewettet.
Ja. Hätte man nicht wetten müssen, das hörst du ja, hört ursprünglich, sollte es ja Crossing heißen. Ich sag ja auch nur Crossing, weil ich das andere nicht ausspreche.
Vielleicht sollte es auch Coca-Cola heißen, aber es sagen wohl jetzt alle Coca-Cola und es sagen auch alle Xing.
Genau.
Nur am Rande, deswegen, ich habe euch ja auch extra die Xing-Bonbons mitgebracht, die da feilgeboten wurden.
Ja, danke.
Ja, nichts zu danken, keine Ahnung.
So, und jetzt zurück, was war denn
wirklich spannend? Genau, was war das Interessanteste, richtig. Das Interessanteste, weil ich damit noch gar nichts zu tun hatte, nur mal von gehört, war dieses Eye-Tracking.
Das kenne ich schon von früher.
Genau.
Habe ich mal bei Broschüren gesehen.
Ich sage es nochmal auf Deutsch. Mhm. Du setzt dich vor einen Rechner, da drüber steht so eine Apparatur, die uns, die Spielefreaks vielleicht an so eine Microsoft Kinect erinnert. So eine sensorartige Leiste. Und da wirst du dann kurz so 10, 12 Sekunden kalibriert, da ist ein Punkt auf dem Bildschirm, jetzt guckst du nach links oben, jetzt guckst du nach rechts unten, jetzt guckst du nach links unten, wird irgendwie eingemessen, geht aber ganz, ganz fix. Und danach guckst du dir Webseiten an und das Ding misst, wie dein Auge sich auf dieser Webseite belegt, was, wie, in welcher Reihenfolge erfasst wird. Und da gibt es ja auch diese, ich glaube, Hotspots oder was heißt das, ne? Das heißt, wenn du wo länger drauf guckst, wird's halt immer röter, röter, röter.
Deswegen Telekom-Hotspot, ja?
Nee, das ist was anderes.
Ist doch auch gut, oder? Mann, habe ich mit Absicht gesagt, Jungs.
Ja, ja. Also, das zeigt die Häufigkeit, wenn du einen Punkt länger bzw. eine Region häufiger ansiehst, wird der entsprechend vermerkt und man kann anhand des Verlaufs der Augenbewegung bestimmte Vermutungen anstellen, wie leicht oder schwer der Kunde sich zurechtfindet auf der Webseite. Ja, das ist so die Idee und dann... hingucken, was den Blick zuerst anzieht.
Und das ist ja auch, machen wir uns nichts vor, das Verfahren, da findet ja jeder einfach in der Suchmaschine seines geringsten Misstrauens Bilder. das ist ja das Ding, was auch nicht selten ganz gut dokumentiert, dass wir alle unbewusst diese rechte Anzeigenspalte bei Google ganz gut ausblenden gelernt haben. Mhm. Das sieht man da ja auch oft, dass man sieht, die ersten drei Treffer werden angeguckt und dann weiter runter. Und da rechts schweift der Blick nur selten ab, weil wir nämlich alle schon wissen, was uns da blüht.
Was uns da erwartet. Naja, vielleicht ist das der Grund, warum das dann in der Zwischenzeit auch an anderen Stellen die Werbung platziert wird von Google, damit man die nicht mehr so...
Ich weiß gar nicht, wie geht's denn euch? Mir geht's manchmal so, ich nehme immer weniger wahr. Ich muss auch immer schneller, immer mehr wegklicken. Wenn sich irgendwo auf irgendeiner Seite eine Werbung davor schleicht, boah, ich kann das gar nicht mehr. Das macht mich total wahnsinnig. Also wenn ich recht gestresst bin und viel zu tun habe, macht mich das echt alles wahnsinnig. Wie geht's denn euch damit?
Ich bin schon wahnsinnig, was soll ich da jetzt, also ich kann dir das nicht sagen.
Andi, für Andi ist das der Normalzustand.
Nein, also was soll ich jetzt sagen? Klar, also diese Popovers sind, gehen halt gar nicht. Also ich verlasse auch Seiten, wo die kommen, wenn es geht.
Ich auch. Tja. Also wenn es mir zu viel wird, dann bin ich auch eher, boah, dann
aber,
heute nicht.
Aber um nochmal den Bogen zu schließen, von was ist dann dabei jetzt für dich rausgekommen? Du hast dann das Glück gehabt, dass die dich da auch als Proband und deine Webseite von der Heilpraktikerpraxis
genau, verwendet haben? Also der Witz war ja, ich war kein Proband, das wäre ja gar nicht gegangen, weil ich habe die ja selbst gemacht.
Ach so.
Also weil es ja logisch ist, dass ich die sowieso ganz anders, mit ganz anderen Augen sprichwörtlich ansehe als andere Menschen. Das heißt, man hat dann getauscht. Also ich habe von der Dame die Webseite angeguckt und umgekehrt. Und habe halt erst gedacht, so, ja, und wir haben eine Diplom-Designerin daran gesetzt. Meine Fresse, das wird rocken. Also jetzt zeigen wir euch mal, wie das aussieht, wenn das richtig gemacht wurde. Und ich beschönige, das war schon ein hochroter Kopf. Und ich bin dann auch sehr unauffällig, habe mich in die Peripherie verdrückt. Weil
es so schlimm war, oder warum?
Ja, schon.
Wie schlimm?
Bezogen worauf denn?
Naja, wir alle bauen Webseiten. Also wie gesagt, wir reden ja, und das ist bei euch Hörern bestimmt nicht anders, von Dingen, wo wir Stunden, wenn nicht Tage, bisweilen Wochen vorgesessen haben und denken so, das ist irgendwie eine der coolsten Sachen, die ich gemacht habe. Was bei uns passiert ist, ich meine, das Schöne ist, der eine Fehler, es waren zwei große Fehler drin. Der eine Fehler ist relativ leicht abzustellen, beziehungsweise den habe ich sofort abgestellt. Da hatten wir, das kennt ihr alle, es gibt es bei Apple und auf anderen großen Seiten auch, diese sogenannten Karussells. Du hast oben also so Reiter, ich meine nicht oben das Menü, was wir alle irgendwo im Kopf haben, sondern du hast so einen Blog und da sind oben verschiedene Reiter, wer wir sind, warum zu uns kommen, Vertrauen ist gut, Gesundheit so und so. Und unter diesen Reitern ist ein Text und dieses Ding ist in der Lage eben automatisch zu sliden, was halt eben dann einfach rüberscrollt.
Das wechselt das Bild, ja, ja.
Genau. Und bei der war das so, das war nun eben auch eine ältere Dame, insofern nicht zwingend Zielgruppe, dass halt dieses Augenbild vollkommen verrutscht ist, ist ja logisch, weil die fing an, was zu lesen und es slidet die unter den Augen weg.
War zu schnell, so.
Ja, naja, zumal sie hatte da keine Maus, das war Sinn der Sache. Das heißt, jetzt kann man auch behaupten, Entschuldigung, wenn du eine Maus hast, zeigst du auf dieses Tab und es bleibt stehen. Aber egal, ich habe dieses Autoplay, dass das Ding sich von alleine bewegt, eben einfach abgeschaltet. Jetzt kannst du mit der Maus da drüber zeigen und es kommen eben nur die Punkte, die du sehen willst. Das war also blöd, hat eben den Eindruck auch versaut, weil die halt eben wirklich, die fing an zu lesen und es rollte weiter. Ob sie es abgestellt hätte, hätte sie eine Maus gehabt, weiß man hinterher nicht. Aber auch da war der Test nicht ganz authentisch, ehrlich gesagt, weil das ist dann, das geht ja so nicht. Eine Webseite ist was Interaktives und du kannst nicht jemanden vor was Interaktives setzen,
und sagen,
seine Reaktion ablesen und sagen, ist ja voll Schrott, ohne mich verteidigen zu wollen. Also egal, das Autoplay habe ich abgeschaltet und was dann passiert ist, wenn man es merkt, klingt es wirklich wie eine totale Anfängerregel und man schämt sich in Grund und Boden. Aber dennoch ist es mir gelungen, auch das zu vergurken, nämlich, ja, liebe Hörer, ihr wisst es immer besser, dafür seid ihr ja da. Was wir getan haben, wir haben, wie ich finde, ein sehr, sehr schönes Design und wir haben aber dieses Design 1:1 ins Web übernommen.
Ein Design von was?
Ein Design von, wie unser Kopf aussieht. Wir haben oben da so eine Bögen, wir haben eine gewisse Logoposition, wir haben eine gewisse Logogröße, wir haben die nicht völlig unverändert 1:1 übernommen, aber natürlich hat sich das Design da so entlang geländert an dem, was unsere wunderbare, dabei, das meine ich ernst, wunderbare Designerin Sarah gemacht hat.
Aber das war ein Printdesign, ne?
Natürlich, klar, eben.
Ja, das hast du nicht gesagt, du hast eben gesagt,
so, nein, ich sag ja, unsere Briefköpfe und alles andere, was wir sonst haben, genau.
Also aus einer Broschüre abgeleitet hat sich dann die Optik für die Webseite.
Ja, aus dem Briefkopf in dem Fall, genau.
Und das habt ihr verwendet.
Genau. Und es sieht auch bis heute nicht schlecht aus, aber was mir so überhaupt nicht bewusst war, deswegen finde ich es wertvoll, weil es passieren mir nicht jeden Tag tausend Dinge, die mir nicht bewusst waren. Ihr kennt das vom Surfen. Ihr wisst, ihr seid irgendwo Und angenommen, ihr habt nicht irgendeine Spezialmaus mit Seitentasten. Was macht ihr, wenn euch die Seite nicht gefällt? Was macht ihr, wenn ihr zurück zu Google wollt, um andere Suchergebnisse zu finden?
Mal zurückgehen.
Und wo?
Links oben.
Auf dem Button.
Ja.
Richtig. Und dadurch sind wir alle konditioniert, dass links oben eine besondere Bedeutung hat. Dass wir da mit dem Zeiger hinfahren, was klicken, paff, fertig aus. Von mir aus auch noch die etwas langsameren, die da dann auf Datei drucken gehen oder was weiß ich. Jedenfalls hat links oben eine ganz andere Bedeutung, als wenn ein Brief vor dir liegt. Klar. Aus einem Umschlag. Ja, klar, hinterher ist man immer schlauer. So, und anders als wir es kennen, ja, ich ja auch aus der Bank und von vielen Firmen, wo ich war, ja, oder nehmt Vattenfall, nehmt was ihr wollt, macht eure Post auf, die Logos sind oben rechts Ende Mickey Maus.
Und du weißt, warum so oben rechts sind's, Andi?
Jetzt lieber nicht mehr.
Na, ich sag dir warum. Ist ja relativ simpel. Wenn du den Brief dann abheftest, dann kannst du dann beim Durchblättern der Seiten das Logo noch sehen. Und deswegen wird beim Briefkopf gerne rechts oben platziert und nicht links, damit es nicht in der Falznaht oder in der Heftnaht verschwindet. Und auf der Webseite sozusagen ist deine Logik genau andersrum, weil du erklärst, wenn ich oben links den Button habe, wo ich immer klicke und meine Maus und mein Blick da immer hingeht, geht das Logo sinnvollerweise eher an die Seite. Ob das wirklich eine Auswirkung auf die Attraktivität deiner Webseite hat, können wir jetzt ja beide an dem einen kleinen Test da natürlich noch nicht sehen, ne?
Weil es gerade so schön passt, unsere Steuerberaterin hat sogar auf ihrem Briefpapierbogen rechts einen kleinen dünnen blauen Streifen, was es mir sehr viel leichter macht, ihre Belege zu finden in dem Wust von Belegen. Auch nochmal eine Möglichkeit, sich abzuheben. Nicht webmäßig, sondern papiermäßig jetzt. Passt gerade so schön, danke.
Na, jedenfalls war dieser Herr total super und hat halt dann einfach gezeigt. Ich meine, er hat es mir erklärt, das war sehr schön. Alle anderen standen drumherum, das war weniger schön. Und er hat erklärt, guck mal hier, puff, Amazon.de, paff, Logo oben links. Yahoo.de, paff, Logo oben links. Web.de, paff, Logo oben links. So, wo ist der Unterschied? Klar, bei uns ist das Logo eben rechts und links ist eben dieses Bild von Jana. So, das heißt, ich nicht, dass ich nicht die Muße hätte, das Ding zu ändern, aber ich finde das auch okay. Und Jana meinte auch, ja gut, dann sehen die Leute eben mich und ein Gesicht. Und wir alle, das ist wieder ein separates Thema, wissen ja, was das Erblicken von Gesichtern mit uns macht. Insofern ist das auch nicht weiter schlimm, weil ich muss den Leuten nicht sofort auf Krawall mein Logo einprügeln, sondern wenn man sieht, ach guck mal, da ist oben links eben immer die Dame, zu der ich da kommen soll, dann finde ich das eben nicht so schlimm.
Nee, bei der persönlichen Dienstleistung auch nicht. Na? Und sind das die zwei wesentlichen Sachen, die du mitgenommen hast aus dem Ganzen?
Was auch Zeitgründe hatte, ne? Also die haben halt, wir haben da alle Schlange gestanden und die wollten sowieso schon seit einer Stunde zumachen oder was und deswegen ging da nicht so viel. Sie haben mir natürlich angeboten für, kann ich mal sagen, ob wenig oder viel Geld, das mal ordentlich zu machen, weil deren Dienstleistung ist wohl, du gibst denen deine Webadresse und sie lassen das 10 Leute machen und schicken dir die Bilder. So, also das ist schon ganz cool und ich hatte wirklich diesen Ansatz, klar versteht man ihn sofort, aber ich habe an vieles gedacht und Suchmaschinenoptimierung und Kataloge und Quibe und Patientenportale und alles, aber diese Variante, die war mir halt so überhaupt gar nicht präsent, dass man das ja eigentlich auch mal machen müsste.
Ja, oder könnte.
Und wie gesagt, da die keine Maus hatte, konnte die jetzt nicht mal scrollen.
Ja, und eben.
Ja, und egal wie modern wir sind, ich lasse mir nicht erzählen, auf der ersten Seite, ohne zu scrollen, nur unten bis zum, ich habe das englische Wort gerade vergessen, wie das heißt, da unten diese Linie, da gibt es ein Wort für.
Ja, genau.
Ich glaube, Folding Line oder irgend sowas. Ja, alles, was man da nicht sieht, existiert nicht, weil wenn der User erst scrollen muss, ist es zu viel. Also das wäre mir dann echt ein bisschen zu absurd.
Ja, das ist auch deswegen absurd, weil natürlich die Anzahl der Pixel auf einem Bildschirm unterschiedlich sind und wir können nicht alles optimieren auf 800x600 oder auf dem iPhone Größe, weil dann sagst, der sieht ja da bloß 3 Zeilen. Das ist ja irgendwo auch absurd, so wie du sagst. Vielleicht noch eine Anmerkung von uns. Wir haben ein Startup-Unternehmen, das ist eine Ausgründung von einem Institut Humboldt, glaube Humboldt-Universität hier in Berlin, die genau das machen, diese Web-Usability, also deren Beruf oder Geschäftsfeld ist genau das und die haben aber ein anderes Modell, die benutzen nicht Eye-Tracking-Verfolgung mit Hotspots und so, sondern benutzen Menschen, die du sozusagen buchst und sagst so, ich will jetzt mal, dass 10 Leute folgende Aufgabe lösen, folgende Frage zu meiner Webseite beantworten und die pro Nutzer 20 Minuten so über die Webseite gehen und die werden dabei gefilmt und geben, also nicht die Webseite wird gefilmt, sondern die Menschen, die da sitzen und die geben...
Also quasi Webcam-Perspektive.
Webcam-Perspektive und die geben Kommentare ab, quasi erzählen, wie es ihnen dabei geht, während sie auf deiner Webseite sind und was da passiert und ob es ihnen leicht oder schwer fällt, was ihnen auffällt und so weiter.
Und das sind, Entschuldigung, und das sind geschulte Experten, die wissen, wie man sowas sieht oder eben bewusst Otto-Normalbürger?
Das sind ganz bewusst Otto-Normalverbraucher, die haben natürlich Experten in ihrem Team, aber die sagen, es geht ja gerade darum, dass jemand, der zu Hause auf seinem Sofa sitzt mit seinem Netbook, surft auf deiner Webseite oder der ein iPad hat oder weiß der Kuckuck, irgendein Device und dass der in der normalen Umgebung, mit der er sonst surft, bei dir auf deiner Webseite einen Besuch macht, mit dem Ziel, dass du danach quasi zuguckst, während der auf deiner Webseite, ich sag jetzt mal, herumirrt vielleicht, ja, und sagt, verstehe ich nicht, was ist denn das oder wie muss ich das hier machen? Und dadurch, dass das aber nicht nur einer ist, sondern kannst du eben aussuchen, 5 Leute oder 10 Leute.
Und die auch nach speziellen Kriterien teilweise, und ne? Demografischen
Kriterien und so weiter durchsuchen kannst oder sozusagen bestellen kannst, hast du dann plötzlich die Möglichkeit zu sagen, okay, meine Zielgruppe ist weiblich und die ist in der Altersgruppe von 25 bis 28 oder 38. Davon hätte ich gerne 10 Benutzer, die sollen das mal machen und die sollen aber jetzt nicht die super Experten im Internet sein, sondern sozusagen Otto-Normal-Nutzer oder die sollen eben Freaks sein oder weiß der Kuckuck. Und dann machen die das. Das ist relativ preiswert, ich war da auch überrascht. Das kostet wohl 50 Euro pro Nutzer, also pro eins dieser Interviews. Und du kriegst dann am Schluss in deinem Zugang, wo du da als Kunde mit denen arbeitest, auf der Online-Plattform, dann deine Interviews, die gemacht haben, plus die Bewertung, die gegeben haben. Und kannst dann selber dir die Dinge angucken und entsprechende zusätzliche noch Vermerke machen zu den Sachen, was die dir als Feedback geben. Und da kommen ganz spannende Sachen raus. Wenn das dann, weil die da auch schon natürlich reale Kunden und große Unternehmen haben, die das dann natürlich auch schon nutzen, weil das nur einen Bruchteil kostet, was es sonst kostet, Usability-Tests zu machen. Weil das ist ja sonst Labor und Riesenaufwand und relativ teuer.
Und das heißt natürlich auch, dass man nicht bei uns in Berlin sein muss, sondern die kann man von überall aus buchen, ist ja logisch.
Das ist völlig egal. Ja? Und die machen das eben auch, ich sage jetzt mal, kann sich überlegen, die sagen nach ihrer Erfahrung 5 Nutzer, die völlig unvoreingenommen darauf gehen auf deine Webseite, erkennen die wichtigsten Top 5 bis 10 Fehler, die wirklich über die nahezu jeder stolpert. Und das kostet dich dann eben 250 Euro und fertig ist. Ja. Also, wie ich fand, eine sehr spannende Sache. Ich glaube, wir laden mal den Geschäftsführer von dem Laden ein, der Gründer, der aus diesem Usability-Team, aus dieser Ausgründung, aus dem Spin-off da von der Humboldt-Uni auch ursprünglich kommt. Die haben ja alle schon jahrelange Erfahrung, auch große Usability-Projekte zu machen. Und wir können den ja mal interviewen, wie seine Erfahrungen sind und wie er sozusagen mit seinem Team auf die Idee gekommen ist, das jetzt zu machen. Das ist bestimmt spannend.
Haben wir denn in den Shownotes dann einen Link, wo man so eine Demo mal ansehen kann? Gibt's da was online?
Ja, ja. Ich denke, wir können ja 2 Sachen machen. Ich kann ja mal fragen, ob wir deine Webseite mal wieder als Versuchskarnickel benutzen dürfen und lassen da einfach mal ein paar User von denen durchtesten, sodass man das dann vielleicht sogar sehen kann, wenn du das dann erlaubst, je nach Feedback.
Ach, klar, ja, kein Ding.
Der Nutzer. Und zweitens können wir dann da natürlich gerne einen Link in die Sendung mit tun und dann machen wir noch ein Interview mit denen und dann kann man sich ja einfach mal mit denen beschäftigen. Ich denke, das ist eine ganz spannende Sache.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil der Unterschied zwischen Gestaltung und Programmierung sind eben doch ganz verschiedene Welten.
Absolut. Und vor allen Dingen auch es gibt ganz oft, wo die Leute sagen, naja, das ist ja eigentlich völlig klar und ein normaler Sterblicher, der da sitzt und das macht, hat vielleicht gar nicht diese Vorstellung. Der steckt da nicht so tief drin und du bist selber überrascht, dass der sagt, ich weiß gar nicht, wo ich drücken muss. Ich habe also wirklich Leute, ich habe einen Kunden zum Beispiel, der hat Bilder, auf die man klicken muss, um zu bestimmten Unterseiten zu kommen. Aber da ist nirgendwo irgendwie klick mich oder hier klicken oder ein Mauspfeil oder irgendwas abgebildet, sodass die Leute überhaupt nicht wissen, dass sie klicken müssen. Und wenn Leute die Seite benutzen und die nicht kennen, dann irren die mit ihrer Maus da rum und denen ist nicht klar, dass sie da klicken müssen. Und er hat aber gesagt, das ist doch völlig logisch, da muss man auch klicken. Weil der, so wie du sagst, monatelang sich mit dem Design seiner Webseite da beschäftigt hat und dann eben der Meinung war, das sieht doch jeder, dass ich darauf klicken muss, um dann zu der Unterseite zu kommen. Ja? Und da gibt es eine ganze Menge Kleinigkeiten, so wie du selber sagst, wo man sagt, huch, das hätte ich auch nicht gedacht, der Slider, der läuft ja da schon rum und das ist viel zu schnell, die man selber nicht merkt, weil man ja die Seite in- und auswendig kennt.
Tja, wir sind eben alle ein Stück weit betriebsblind und damit uns das nicht so weit runterreißt in die Betriebsblindheit, gibt es eben Guerilla FM. Halleluja, lieber Hörer, ihr könnt es gut haben.
Hört kräftig weiter.
Ja, dann entnehme ich den Worten, das war unser Abschiedsgesang für diese Woche.
Nee, ich krieg langsam Hunger.
Alles klar.
Schon wieder?
Hatten wir lange nicht mehr. Also, genau. Nicht vergessen.
Es ist ein Dschungel da draußen.
Guerilla FM.